Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wir sprechen heute über die Baubranche, die ja mit vielen Punkten zu kämpfen hat. Auch das Thema Recycling spielt da eine große Rolle. Und hier geschieht auf jeden Fall auch schon einiges, wie wir gleich von unserem Gast erfahren werden. Und zwar ist das wer, Marco?
Ja, unser Gast ist Max-Friedrich Gerken. Und er spricht heute mit uns über sein Jungunternehmen OptoCycle. Künstliche Intelligenz hilft hier, um Bauschutt einfacher zu recyceln. Herzlich willkommen, Max.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Und vielen, vielen Dank, dass du das Wort Start-up vermieden hast und stattdessen Jungunternehmen gesagt hast.
Ja, das freut mich sehr. Ja. Wir sind gegen Anglizismen. Stimmt überhaupt nicht. Aber wir haben jetzt mal gesagt, wir nehmen mal was anderes als Start-up, weil wir so viele Start-up-Unternehmen in den letzten Wochen immer hier bei uns zu Gast hatten, haben gesagt, boah, ich kann das Wort Start-up nicht mehr hören. Hast du davon profitiert.
Gut. Okay. Dann legen wir mal los und erzähl uns doch erstmal zu Beginn etwas über dich und wie bist du eigentlich zu diesem Gründungsthema gekommen?
Ja, super. Eigentlich total spannend. Ich wusste schon immer, dass ich eine Firma gründen möchte. Ich wusste aber nie, was es sein soll. Also vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Max. Ich bin jetzt noch 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Tübingen im baden-württembergischen Süden. Und zu dem Thema Gründen und zu dem Thema OptoCycle kam ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Wie erwähnt, ich wollte unbedingt immer eine Firma gründen, wusste aber nicht genau was. Hab dann erstmal, wie man im Spruch danach so schön sagt, wer nichts wird, wird. Hab erstmal Betriebswirtschaftslehre studiert an der Uni Tübingen und bin danach bei der Schwarzgruppe eingestiegen, war für Lidl tätig als Verkaufsleiter hier in der Region. Und habe dann eine schicksalhafte Begegnung gemacht mit einem sehr guten Freund inzwischen, der mich so ein bisschen auf das Thema Bauschutt und Baumischabfälle gebracht hat. Dem habe ich abends beim Italiener getroffen. Es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema und auf einmal sagt er, hey, ich habe so viele LKWs, die jeden Tag bei mir auf dem Recyclinghof reinfahren und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was in dem Material drin ist. Und ja, dann gesagt, getan, war die Idee für OptoCycle geboren und das war vor 2 Jahren und seitdem beschäftigen wir uns mit dem Thema mineralische Bauabfälle.
Okay, so jetzt wissen wir wie und wann und warum und jetzt möchte ich gerne wissen, was OptoCycle denn im Bereich Recycling alles denn so Tolles macht.
Ja, also OptoCycle ist eine Firma und wir verstehen uns quasi, oder unsere Vision ist, dass aus jedem mineralischen Bauschutt ein Baustoff werden kann. Das heißt, im Grunde genommen, wir haben den größten Massenstrom des Planeten, die mineralischen Bauabfälle. In Deutschland sind es alleine 230 Millionen Tonnen jedes Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich viel. Das sind mehr als die Hälfte des deutschen Abfallaufkommens sind diese mineralischen Bauabfälle. Und die wenigsten haben davon gehört oder kamen jemals damit in Berührung. Wenn man so auf der Straße fragt, was denkt ihr, was ist der größte Abfallstrom, wird, glaube ich, fast niemand sagen, mineralische Bauabfälle. Und was wir mit OptoCycle machen ist, wir bauen Hardware, also auch Software, also wir bauen ein optisches Sensorsystem, was dabei hilft, die Stoffe, die einzelnen Stoffe, die in diesen heterogenen Gemischen drin sind, besser zu identifizieren und zu qualifizieren, um einfach den Recycling-Prozess zu verbessern und den Recycling-Prozess höherwertiger zu gestalten. Das heißt, ganz kurz gesagt, wir geben Informationen da, wo aktuell keine Informationen sind und helfen dabei, damit, dass dieses Material im Kreislauf gefahren werden kann und eine höherwertige Verwertung erfolgen kann.
Mhm. Vielleicht kannst du uns noch kurz aufschlauen, woraus besteht Bauschutt eigentlich ganz genau?
Also Bauschutt ist quasi ein Sammelbegriff für eigentlich in dem Fall, was wir uns, mit dem wir uns beschäftigen, mineralische Bauabfälle. Das sind dann Kombinationen, Gemische aus Ziegel, Beton, Fliesen, Keramik, also alles, was im Bereich der Mineralik zuzuordnen ist. Und so ein Bauschutt kann aber auch aus einem sortenreinen Beton bestehen. Und so ein mineralischer Bauabfall kann zum Beispiel aber auch ein Erdaushub oder ein Bodenaushub sein. Also das heißt, also alles, was quasi mineralisch sind die mineralischen Bauabfälle.
Mhm. Okay. So, jetzt geht es ja darum, dass eure Lösung es ermöglicht, dass diese Baustoffe so höchst wie möglich, gibt es das Wort überhaupt?
Ich glaube nicht.
Also so weitgehend wie möglich wiederverwertet werden. So, wo finden denn dann diese recycelten Baustoffe Anwendung? Wieder in der Bauindustrie oder gibt es da verschiedene Abnehmer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, um die Frage einmal aufzudröseln, dieses Wort höchstmöglich ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir haben jetzt schon bei mineralischen Bauabfällen statistisch gesehen eine sehr hohe Recyclingquote, aber nicht erst seit dem Prinzip Cradle to Cradle weiß man, dass Recycling halt nicht gleich Recycling ist. Und was wir machen wollen, ist quasi das Prinzip einer Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass die Gesteinskörner, die aus so einem Bauschutt aufbereitet werden, also ein Bauschutt wird normalerweise aufbereitet und dann kommt da quasi neue Gesteinskörnung raus, dass diese Gesteinskörnung äquivalent zu sogenannten Primärgesteinskörnung verwendet werden kann. Und das, da geht es dann vor allem in den Bereich Betonrezyklate. Das heißt, RC-Körnung, also Recyclingkörnung für die Betonindustrie. Beton ist ja ein Gemisch, besteht aus den drei Hauptbestandteilen, Wasser, Zement und eben der massenmäßig mit am größten, der größte Bestandteil ist eben die Gesteinskörnung. Und diese Gesteinskörnung wird eben gebunden durch den Zement und das Wasser. Und da kann man anstatt Primärkörnungen super gut RC-Körnungen verwenden. Das macht zum Beispiel die Schweiz schon seit Jahrzehnten mit einem sehr, sehr großen Erfolg. Und auch wir in Deutschland verwenden immer mehr und mehr RC, aber die Quote ist noch ausbaufähig.
Okay. Was gibt es denn eigentlich so für Herausforderungen beim Recycling von Bauschutt? Also hinsichtlich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, du hattest das ja eben auch schon angesprochen, dass das so die Punkte sind, aber kann man das so zusammenfassen, was die größten Herausforderungen sind?
Ich würde die Herausforderungen clustern in zwei große Themenfelder. Das eine ist das Thema behördlich, also das ganze Thema normgerechte Aufbereitung und das andere ist das Thema technisch korrekte Aufbereitung. Die technisch korrekte Aufbereitung von Bauschutt, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, ist ein gelöstes Thema. Das machen Recycler in Deutschland, in der Schweiz, überall. Das ist eigentlich nicht schwierig. Da können wir mit Optocycle super gut dabei unterstützen, weil wir mechanische Anlagenprozesse verbessern können, weil wir Genauigkeit erhöhen können, etc. Aber was noch ein sehr, sehr ungelöstes Thema gerade in Deutschland ist, ist ein Thema, was unserer Meinung nach das Ganze ein bisschen hemmt, ist das Thema Normen und behördliche Kontrolle. Und da können wir mit Optocycle natürlich einen riesen Impact leisten, weil wir durch Optocycle eben Transparenz in diesen gesamten Stoffstrom reinbekommen. Und warum gibt es diese behördlichen Normen? Naja, die ist vor allem deswegen, um eben zu überwachen, dass dieses Baumaterial, aus dem dann im Zweifelsfall sehr hohe Gebäude gebaut werden, dass da auch kein Abfall rein, also kein Abfall im negativen Sinne reinkommt. Sonst passiert zum Beispiel wie in der Türkei, wo wir sehen, dass bei einem Erdbeben, dass da Häuser sofort einfach an sich zusammenbrechen. Das ist eben was man in Deutschland durch so eine Normung umgehen möchte. Und da können wir mit Optocycle eben diese Normen befriedigen, indem wir mehr Transparenz für diesen Prozess der Aufarbeitung geben. Ja.
Mhm. Mal so ein kleiner Ausflug. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir gerade, wenn wir mit Leuten reden, die gerade Unternehmen gegründet haben oder Jungunternehmer sind, immer wieder an den Punkt kommen, dass diese überbordende Reglementierung hier in Deutschland und die Bürokratie immer wieder ein Hemmnis darstellt. Also nichts gegen bürokratische Abläufe und Reglementierungen, die müssen sein, auch Standards müssen sein. Aber naja, vielleicht hört es dann doch irgendwann mal der Richtige. Aber egal, gut. Max, jetzt hast du erzählt, du hättest Betriebswirtschaft studiert und hättest bei der Schwarzgruppe gearbeitet und bist jetzt plötzlich in der Baubranche gelandet. Was fasziniert dich denn an der Baubranche? Oder ist es einfach nur die Geschäftsidee gewesen?
Also die Geschäftsidee hat mich auf jeden Fall überzeugt. Vor allem auch dieser tiefere Nutzen, den wir damit erreichen. Also die Baubranche ist eben der Treiber für den Klimawandel unserer Meinung nach, weil es eben so ist, dass in der Baubranche am meisten Potenzial liegt. Also nur um ein kleines Beispiel zu nennen. Zement, die Zementproduktion allein ist für 8% der globalen CO2-Emissionen zuständig. Nicht Beton, sondern Zement. Nur der Zement, also nur das Bindemittel. Und ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und was man da lernt, ist, man fängt erstmal da an zu optimieren, wo man den größten Hebel hat. Mhm. Und den größten Hebel habe ich eben, jetzt mal ein populäres oder ein populistisches Beispiel aufzumachen, nicht bei Tempolimits, sondern bei dem Zement. Also wenn ich zum Beispiel schaffen würde, im Zement gibt es zwei Hauptklimatreiber, zwei Haupt-CO2-Treiber, einmal das Brennen von diesem Zement, also dass wir quasi Brennmittel verbrauchen, um diesen Zement bei hohen Temperaturen zu brennen, das sind komplett einfach, das ist ein Prozess. Das wird aktuell vor allem mit Gas gemacht. So, wenn ich jetzt von heute auf morgen schaffen würde, diese Öfen elektrisch zu betreiben, hätte ich einfach 3 bis 3,5% der globalen CO2-Emissionen geschafft. Und damit habe ich viel, viel weniger Leute eigentlich, damit belästige ich niemanden. Also damit greife ich nicht in die persönliche Freiheit von irgendeinem Bürger ein. Deswegen sage ich immer, das sind eigentlich die Themen, wo wir angreifen müssen. Kurz einmal ausgeführt, deswegen Baubranche, deswegen diese Branche, weil hier haben wir Hebel, mit denen wir niemandem wehtun, wo wir aber einen riesen Effekt sehen können. Und da sollten wir uns ein bisschen mehr darauf fokussieren. Also noch nie bei Markus Lanz das Thema Zement green machen gehört, zum Beispiel als Hauptthema. Sehr, sehr oft haben wir da über Tempolimits gesprochen und das war auch immer ganz wichtig. Da saßen die großen Politiker und haben alle ihre Argumente ausgetauscht. Aber eigentlich könnten wir alle darauf einigen, wir ändern die Verbrennungsverfahren, mit denen wir diese Öfen betreiben und sparen uns eben 3%. Das ist übrigens der globale Schiffverkehr, sind 3% der CO2-Emissionen. Also der ganze Schiffverkehr der Welt sind 3% genauso viel wie das Brennen von Zement. Und dann war es auch so, dass diese Baubranche, dass das geniale Leute sind. Also ich habe immer gesagt, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, junges Unternehmen, kein Startup. Ich habe immer gesagt, ich will Teil der Next Generation Mittelstand sein. Also die neue Generation des deutschen Mittelstands. Das, was uns stark gemacht hat, das, was vor allem hier bei uns in Baden-Württemberg, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich sehe auf der einen Seite Trumpf und ich sehe auf der anderen Seite Olymp und dann sehe ich da hinten noch einen Bosch und Porsche und all die kleinen Zulieferer, die ganzen Hidden Champions, das hat uns stark gemacht. So. Und davon möchte ich ein Teil sein. Und solche Leute, die eben so drauf sind und so Geschäfte machen, findet man halt auch in der Bauindustrie. Also unsere Kunden sind meistens mittelständische Entsorgungsunternehmen. Die haben zwischen 60 und 300 Mitarbeitern und sind meistens Inhaber oder familiengeführt. So. Und da gilt ein Wort noch was. Da gilt ein Handschlag noch, also man hat ein Geschäft gemacht. Da wird noch viel mit Vertrauen gearbeitet. Und dieses Idealbild des ehrbaren Kaufmanns ist da einfach noch sehr präsent. Und meiner Meinung nach werden Geschäfte immer zwischen Menschen gemacht. Und das ist einfach meiner Meinung nach eine der schönsten Branchen, in der man arbeiten kann.
Mhm. Okay. Was macht denn den Mittelstand für dich aus? Also wo geht denn da so die Reise hin? Oder was, also ich höre da so viel Leidenschaft irgendwie raus. Also auch wo du das gerade jetzt irgendwie gesagt hast, ja. Next Generation Mittelstand. Also das kam auf jeden Fall total gut rüber. Und da ist mir sofort irgendwie die Frage so in den Kopf gekommen.
Meiner Meinung nach macht den Mittelstand aus, dass wir in Generationen und nicht in Quartalen denken. Das ist so ein bisschen so eine platte Floskel, aber ich glaube, die wirkt immer noch. Also das Thema ist, ich gucke mir an und sage, dass eine Firma in 50 Jahren funktionieren muss, wenn ich sie an meinen Sohn übergebe. Und nicht nur in 4 Quartalen, wenn der nächste Vorstand das übernimmt, weil ich meine Boni für dieses Jahr eingestrichen habe. Also die Leute haben einen ganz anderen Investitionshorizont. Und das sehe ich ja auch bei uns und bei Optus-Seite. Also wir bringen eine Technologie in der Branche. Wir sind technologisch, sind wir ein Ferrari. Das muss ich einfach immer so sagen. Wir beschäftigen uns mit Algorithmen. Unsere Mitarbeiter sind so qualifiziert oder noch qualifizierter meiner Meinung nach als die Leute, die autonomen Autos bisschen weiter in Stuttgart drüben bauen. Meiner Meinung nach. Im Computer Vision Bereich sind wir wirklich on the edge. Da sind wir richtig, richtig weit vorn mit dem, was wir tun. Und unsere Branche, diese Branche der Bauindustrie, man sagt ja immer, die ist so alt und so hinter zurückgeblieben und alles drum und dran. Sind sie aber gar nicht. Die kommen zu uns, sehen diese Technologie und sehen, okay, die bringt mir einen Mehrwert. Ich verstehe das vielleicht nicht, alles, was da funktioniert. Ich sehe, es bringt einen Mehrwert. Also investiere ich in diese Technologie. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, die sind nicht zurückgeblieben, sondern vielleicht waren einfach viele Technologien, die in diese Branche gekommen sind, einfach nicht von Mehrwert für die. Und deswegen haben sie gesagt, wir adaptieren sie nicht. Weil, jetzt ein Punkt dazu, die Baubranche ist natürlich auch eine sehr, sehr hands-on-Branche. Und da kommt natürlich ein Unternehmensberater, der irgendwie seine 30 Slides mitgebracht hat und sagt, du kannst all das und das machen, deinen Profit zu optimieren, kommt halt eben nicht gut an, weil der Bauunternehmer sein Geld damit verdient, dass er auf Stein eine Straße baut. So. Und da gibt's halt nicht so viele Optimierungsprozesse, sage ich mal, im Backoffice, die man machen kann, weil am Ende muss immer noch jemand diesen Stein auf die Straße legen. Und das ist immer was wir vergessen. Wir reden immer darüber, dass diese Branche so unglaublich hinterher ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist natürlich auch eine höchst analoge Aufgabe. Und deswegen, das bitte ich immer auch zu beachten, wenn ich mit Leuten spreche, die mir sagen, immer Bauindustrie ist so weit hinterher. Da gibt es bestimmt Optimierungspotenzial, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber wir müssen uns halt auch immer überlegen, dass das einfach eine Branche ist, die halt davon lebt, dass sie Arbeit mit ihren Händen macht.
Hm, ja. Max, du hast vorhin auch vom, also jetzt nicht vorhin, sondern gerade eben auch vom Thema Algorithmen gesprochen, die angewendet werden, ja, von Sensorik gesprochen, die ihr nutzt, um die Stoffe zu trennen und so weiter. Also gehe ich mal davon aus, dass das Thema künstliche Intelligenz auch bei euch eine Rolle spielt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, klar. Also das Thema künstliche Intelligenz ist für uns so ein bisschen Fluch und Segen, weil seit ChatGPT versuche ich das Wort zu vermeiden. Ich benutze es eigentlich auch fast gar nicht mehr im Kundenauftritt, weil dann immer ein falscher Eindruck entsteht. Dann steht immer der Eindruck, ja, wo kann ich denn hier meine Frage an das System stellen? Dann, bis ich dann mal erklärt habe, dass künstliche Intelligenz, also der Grundbegriff Englisch Artificial Intelligence, eigentlich nichts mit der deutschen Übersetzung Künstliche Intelligenz von einem Wortterminus her zu tun hat, dann ist es immer schon vorbei, dass die Diskussion möchte man nicht anfangen. Deswegen spreche ich bei uns eigentlich immer von maschinellem Lernen, wenn ich in Kundentermin bin. Und da spielt es natürlich eine Rolle auf allen Prozessebenen. Ich gebe mal so ein, zwei Beispiele. Also natürlich, das größte Beispiel, was wir haben, ist, wir haben ein Modell, ein eigens entwickeltes und trainiertes Modell, welches dafür zuständig ist, eben diese Ladung oder die Stoffe zu erkennen und zu klassifizieren, zu beschreiben in den Attributen über verschiedene Parameterebenen. Das ist das Einfachste. Also wir nutzen künstliche Intelligenz zum Beispiel auch. Wir haben einen eigenen Kennzeichenleser gebaut. Also die meisten Kennzeichenerkennungsthemen, wenn so ein LKW anfährt, man will das Kennzeichen lesen, die haben die Kamera so auf Höhe des Kennzeichens. Auf den ersten Blick erscheint das super schlau zu sein, auf dem zweiten eben gar nicht mehr. Wenn man sich überlegt, dass dann, da fährt jemand gegen, das tritt jemand ab, das ist einfach, eigentlich ist das total unnötig. Und wir haben es eben halt auf eine Höhe von 5 Metern und einen Winkel von 60 Grad gebaut und haben da unseren eigenen Algorithmus für gemacht. Das ist auch künstlich intelligent. Oder wir erkennen, wenn ein LKW unter unserem System steht, und können das differenzieren von einem PKW oder von einem Menschen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Bewegungsmelder, sondern wir haben einen intelligenten Bewegungsmelder. Das machen wir mit maschinellem Lernen. Also man sieht, eigentlich spielt das bei uns in dem gesamten Prozess eine Rolle. Und wir benutzen dieses maschinelle Lernen als Handwerkszeug und nicht als großartiges Feature. Also ich sage immer, das beste Beispiel dafür ist, wenn Sie ein Schreiner sind, dann können Sie die beste Säge der Welt haben, aber das macht sie immer noch nicht zum guten Schreiner. Und der gute Schreiner definiert sich darüber, dass er ein Werkstück erschafft mit den besten Möglichkeiten, die er hat und die es gibt. Das heißt, wenn Sie einen Schrank bauen wollen und Sie brauchen dafür diese coole Säge, dann nehmen Sie die Säge. Aber dann geben Sie nachher nicht an und sagen, hey, schauen Sie mal hier, ich habe diese geile Säge benutzt, sondern sagen Sie, ich habe den Schrank gebaut. Und genauso müssen wir KI begreifen. Also KI ist ein algorithmisches Werkzeug, was es seit Jahren, Jahrzehnten gibt. Und wenn ich jetzt eine Firma bin, die sagt, hey, ich bin super cool, schaut mich an, ich benutze KI, dann ist das genau wie der Schreiner, der die tolle Säge hat. Auf den ersten Blick denken sich die Leute, boah, geil, der hat eine tolle Säge. Aber auf den zweiten Blick sagen sie, aber die Schränke sehen trotzdem nicht so cool aus. Und das ist so ein bisschen die Metapher dafür. Ich glaube, wenn die Leute das verstanden haben, dann erkennen sie KI auch eher als Werkzeug und nicht als Output.
Ja, bevor wir jetzt uns hier zum Podcast getroffen haben, konnten wir ja auf LinkedIn erfahren, dass ihr den VR-Innovationspreis Mittelstand 2024 gewonnen habt. Da natürlich nochmal Glückwunsch an dieser Stelle von uns. Und das habe ich noch so ein bisschen mit reingepackt und wollte auf jeden Fall mal gerne ein bisschen mehr darüber hören.
Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Es hat uns auch sehr gefreut, muss ich an der Stelle sagen, weil da steht schon wieder das Wort Mittelstand im Namen. Also check, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Der VR-Innovationspreis Mittelstand ist ein Preis vergeben von den genossenschaftlichen Banken in Baden-Württemberg vom Genossenschaftsverbund, wo ja unter anderem auch sowas wie die Bausparkasse, die VR-Banken dazugehören, der hoch dotiert war, der auch sehr, sehr prominent in der Besetzung war, von der Verleihung bis hin zu den Menschen, die wir da getroffen haben. Und das war ein ganz toller Moment, einfach zu erkennen, man bekommt von, ich sage jetzt mal, der Volksbank, was ja doch eher ein konservatives Institut ist, also Bank allgemein ist ja eher konservativ und dann auch noch Volksbank, würde man jetzt nicht sagen, dass die so wie die Technologie-Scouts sind, bekommt man aber so eine Auszeichnung. Und das hat sich auch im Gespräch mit der Volksbank im weiteren Austausch einfach gezeigt, dass die aber eben genau diesen diese Sichtweise haben, die wir auch haben. Also wir denken nicht in kurzfristigen Profiten. Das muss jetzt nicht irgendwie übermorgen 30.000 Millionen Euro bringen, weil wir dann irgendwie unseren Exit wollen und auf die Balearen auswandern möchten, sondern das sehen wir halt als eine Prozessoptimierung in diesem gesamten Sektor. Und ja, das hat uns sehr gefreut.
Mhm. Sehr schön.
Okay, ja. So, jetzt haben wir viel über künstliche Intelligenz, über maschinelles Lernen gehört, über Sektorensensoren. Jetzt kommen wir doch mal wieder zurück zu den Menschen. Wir würden noch gerne wissen, wie denn dein Team aussieht. Aus was und wem setzt sich das zusammen?
Ja, also unser Team ist immer unser Asset. Das ist irgendwie so ein bisschen das Wichtigste an unserem Unternehmen. Wir haben ein Team von aktuell jetzt 10 Mitarbeitenden. Wichtigste dabei sind eigentlich alle, aber für mich der wichtigste Ansprechpartner ist mein Co-Founder Lars, der quasi den technischen Part bei uns übernimmt, der ein absolutes, ich kann es nicht anders sagen, absolutes Genie ist. Ich habe Lars vor 6 Jahren das erste Mal getroffen und ich hatte in dem Moment das Gefühl, wenn ich meine Firma gründe, dann mit ihm. So, und jetzt ist es wirklich dann auch 4 Jahre später, hat es geklappt. Also das ist auch wieder sowas, wo ich sage, das ist so verrückt, dass das wirklich so gekommen ist, aber einfach schön. Also Lars, einer meiner besten Freunde, mein Co-Founder, und sonst haben wir ein Team, was eigentlich komplett aus Entwicklern besteht, bis auf Laura, die für uns die ganze Kommunikation macht, haben wir nur Entwickler bei uns im Team. Wir sind super technologiefokussiert und wir haben einfach eine ganz spezielle Attitüde bei uns im Team. Und zwar, wir haben keine Arbeitszeiten, wir haben keine Arbeitsplätze, wir haben ein Büro, das ist mitten in der Stadt, das sieht eher aus wie ein großes Wohnzimmer. Wir haben keinerlei feste Prozesse für irgendwas. Also bei uns muss ein Mitarbeiter nicht irgendwie einstempeln, natürlich, das muss ich jetzt aufgrund des neuen Erfassungsgesetzes sagen, erfassen Sie Ihre Arbeitszeiten pflichtkonform. Aber wenn die Mitarbeiter bei uns anfangen, wir einigen uns gemeinsam auf ein Gehalt, und dann sagen wir, das kriegst du. So. Und jetzt, ob du jetzt 20 Stunden die Woche da bist oder 50, ist mir eigentlich vollkommen egal. Wir einigen uns auf Arbeitspakete, wir besprechen, welche Sachen man schaffen kann. Und dann ist jeder Mitarbeiter bei uns dafür verantwortlich für seinen eigenen Bereich. Und das geht vom Werkstudenten bis zum Entwickler. Und das geht dann auch so weit, dass wenn das ein Bereich ist, für den ein Werkstudent verantwortlich ist, dann hat der da das Sagen und nicht ich als Geschäftsführer. So, weil es ist sein Bereich, es ist seine Verantwortung. Und mit der Methode schaffen wir es, in einer unglaublichen Tiefe, in einer unglaublichen Informationstiefe zu arbeiten, also diese ganzen komplexen Themen zur Hand haben und trotzdem super agil zu bleiben, weil jeder sich für sich und seine Prozesse verantwortlich fühlt und jeder auch den anderen unterstützt dabei. Und das hört sich immer so ein bisschen platt an, aber Lars und ich haben nie nach Noten geguckt, das war uns immer vollkommen egal. Wenn uns jemand eine Bewerbung geschickt hat, ist der Lebenslauf, also kann man sich auch sparen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir auch vollkommen egal. Wir haben Physiker, wir haben Informatiker, wir haben alles dabei. Sondern es geht mir mehr darum, dass man diese Einstellung hat. Diese Einstellung, ich möchte was geschafft bekommen und ich bin jeden Tag neugierig. Wir haben einen 3D-Drucker im Büro. Was machen unsere Mitarbeiter in ihrer Freizeit manchmal? Sie drucken irgendwas am 3D-Drucker, weil sie Bock drauf haben. Oder sie machen eigene Projekte. Das ist das, wenn das anfängt, wenn die Mitarbeiter anfangen, über Themen selber nachzudenken, dann bin ich zufrieden, weil dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte, und zwar eigenverantwortliche Menschen bei mir sitzen zu haben, denen ich keine Anweisung geben muss, weil sie selber mindestens genauso gut, wenn nicht sogar viel, viel besser denken können als ich.
Sehr gut, ja, spannender Einblick auf jeden Fall in deine Teamstruktur und wie man sich das so vorstellen darf, dann eben bei euch zu arbeiten. Mich würde noch interessieren, so ein bisschen mal eine regionale Frage, also du sitzt ja in Tübingen. Und was eigentlich den Bausektor da bei euch in der Region so beschäftigt? Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben, was da bei euch so los ist?
Ja, der Bausektor allgemein hat sich ja gerade ein bisschen transformiert. Also wir sehen ja einen Rückgang im privaten Hochbau und auch im gewerblichen Hochbau, das heißt von institutionellen Investoren über die letzten Jahre. Dahingegen sehen wir aber auf der anderen Seite, jedenfalls das, was ich mitbekomme, eine steigende Auftragslage nach Infrastrukturprojekten. Das heißt, dass sich so ein bisschen das, was ich gehört habe, verlagert vom Hochbau in den Tiefbau bei vielen. Das ist natürlich für ein Bauunternehmen, was beides macht, ganz gut, weil so die Auftragslage vom einen zum anderen ausgeglichen wird. Man kennt das ja auch so ein bisschen in konjunkturschwachen Zeiten, wird die Infrastruktur meistens immer so ein bisschen als Motor benutzt. Das sehen wir gerade. Und dann sehen wir aber auch gerade, dass die Unternehmen Lust auf Veränderungen haben. Also wir sehen gerade, dass sich so eine breite Front formt, auch überall in Deutschland, nicht nur regional bei uns, aber für mehr Einsatz von rezykliertem Material. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch natürlich der Einsatz von gesamten Bauteilen, wie man zum Beispiel über Concula auch dann sieht. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Entwicklung, weil wir endlich anfangen, pragmatisch zu werden und weggehen vom Idealismus. Also, was meine ich mit pragmatisch? Wir müssen anfangen, Materialien nicht in erste oder zweite Klasse einzuordnen. Das heißt, irgendwie, es war lange Zeit so, ein recyceltes Material war weniger wert als ein primäres Material. Und langsam fängt man an, umzudenken und zu sagen, hey, das ist am Ende des Tages, sind es beide Steine und ich kann es genauso einsetzen. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung. Mhm. Ja.
Okay, jetzt kommen wir nochmal zu eurem Geschäftsmodell zurück. Entsorger sollen ja oder wollen, sagen wir mal das so, sparen durch euch. Und wie viel und warum sollte man denn auf euch setzen? Warum sollte man mit eurem Unternehmen arbeiten?
Also warum? Weil wir eine sehr, sehr lösungsorientierte Anwendung haben, im Sinne von, wir gucken immer aus der Sicht unserer Kunden. Also wir sehen uns selber als einen Dienstleister. Wir schaffen Mehrwerte dadurch, dass unsere Kunden Mehrwerte haben. Und das ist auch das Wichtigste. Wir wollen Kooperationen mit den nächsten Jahrzehnte und nicht nur kurzfristige Luftschlösser bauen. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum man mit uns zusammenarbeiten sollte. Und ein Punkt, was man für Mehrwerte durch uns schaffen oder durch uns erlangen kann, ist eben die vollkommene Qualitätskontrolle im Eingang sowie im Ausgang über seine Materialien und damit auch einfach bessere Entscheidungsgrundlagen, die man am Ende des Tages treffen kann. Also zum Beispiel im Wareneingang kann man auf einmal sagen, hey, das ist das und das Material, das muss so bepreist werden. Das sind Sachen, die man aktuell nicht abbildet.
Okay.
Ja, mit eurer Lösung habt ihr ja auch ein Patent angemeldet. Und wie empfindest du eigentlich hier so die deutsche Erfinderkultur, unser Patentwesen? Was nimmst du da so wahr?
Oder was ist das überhaupt für ein Patent? Das könnten wir ja auch sagen.
Das kannst du auch erstmal sagen, ja. Du kannst dich vielleicht ein bisschen denken, aber nee, sag das nochmal.
Also das Patent noch in der Einreichungsphase, würde ich mal so grob skizzieren. Im Grunde genommen geht es um ein Prozesspatent, was sich damit beschäftigt, wie wir diese Informationen aus unserem System nutzen können. Also das System als solches, das kann ich glaube ich auch so sagen. Also da kam auch die erste Patentrecherche zurück. Hätte man sich auch denken können, dass eine einfache Erkennung von Materialien nicht patentwürdig ist. Aber man macht immer bei Patentanmeldungen so Strategien. Das muss ich natürlich euch als Experten nicht erzählen, wo man dann sagt, man macht quasi eine große Anmeldung und dann guckt man sich an, welche Teilbereiche davon, welche Ansprüche davon vielversprechend sind. Und da haben wir 2, 3 identifiziert, die wir jetzt eben quasi im Patentprozess haben. Und jetzt bräuchte ich noch kurz einmal die zweite Frage dazu, damit ich die noch beantworten kann.
Yeah. Ob ich die nochmal rausrücke, weiß ich nicht. Aber nein, das ist gut. Mache ich natürlich gern.
Möchte ich ein Patent auf diese Fragen, wir sind ja ganz vorsichtig. Quatsch.
Nee, das möchte ich natürlich trotzdem auch gerne wissen. Also ich bin ja auch neugierig. Wie empfindest du die Erfinderkultur in Deutschland?
Das ist jetzt damit mache ich mir jetzt ganz unbeliebt, wenn ich das sage. Ich halte persönlich wenig von Patenten. Also ich finde diese Idee des Patents, ja, ich mache es, weil ich jetzt auch im Spiel mitspiele. Aber ich finde diese Idee eines Patentes eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Okay.
Weil meiner Meinung nach, wenn ich eine coole Idee habe, wie ich irgendwas machen möchte, dann kann ich mir die natürlich schützen lassen über ein Patent und sage, okay, das ist jetzt meins, das darf jetzt kein anderer benutzen. Aber das bremst ja auch meiner Meinung nach in irgendeiner Weise den Fortschritt. Klar, es unterstützt auch den Fortschritt, weil quasi Innovation was wert wird, weil ich es quasi schützen lassen kann. Aber auf der einen Seite bin ich ein Freund von so Open-Source-Ansätzen. Also viele von unseren Codebases, die wir entwickeln, planen wir auch zu Open-Sourcen, um einfach zu sagen, jeder kann daran teilhaben. Ich glaube, das ist aber auch nochmal was anderes, wie man quasi Hard- und Software-technisch was vergleicht. Also softwaremäßige Patente bekommen ist ja sowieso relativ schwierig. Ich bin da eher ein Freund vom Open-Source-Ansatz und dann zu sagen, hey, wenn das andere besser können als ich, der Technologie, die ich entwickelt habe, dann sollen sie es doch machen. Also ich glaube zwar, dass wir, die Technologie entwickelt haben, auch die Besten dafür sind, um sie anzuwenden, aber wenn es jemand anders besser kann, das Rennen ist eröffnet. Ich freue mich auf Wettbewerb.
Okay.
Okay, ja. Nochmal zu einer Förderung, die ihr bekommen habt, nämlich
ja.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die DBU, unterstützt euch. Was heißt denn das konkret?
Also die DBU hat ein Programm, das heißt Green Startup. Und dafür, dass die DBU eben Startups in ihren Ideen mit einem Geldbetrag, also sie fördert quasi ein bisschen was von den Personalkosten der Gründer, also was von den Gehältern der Gründer und Sachkosten in einem gewissen Grad. Und die DBU hat, ich glaube, damals schon relativ am Anfang unser Projekt bei der DBU vorgestellt und haben dann auch Erfolg damit gehabt. Und das ist natürlich eine riesen Ehre, von der DBU gefördert zu werden, weil ich bin ein großer Verfechter, also ich finde den Deutschen Umweltpreis einfach genial. Also einer unserer Pilotkunden, der Walter Fees, der auch, glaube ich, einer unserer größten Zusprecher ist in Deutschland. Der hat ihn auch gewonnen im Jahr 2016 für seinen Einsatz von Airbeton und für seine Verdienste um den Einsatz von Recyclingbeton in Deutschland. Und ja, eigentlich ist mein geheimes Ziel, dass wir ihn auch mal gewinnen mit Optocycle, weil am Ende des Tages ist das eben die Währung unserer Zeit. Also es geht darum, dass wir positive Umweltauswirkungen haben, weil wenn man sich mal die Zukunft anschaut, so wir werden bald Roboter haben, über KI getrieben, die mechanische Arbeiten für uns übernehmen. So, wir kommen in eine Gesellschaft, ob das jetzt 10 oder 1000 Jahre oder 100 Jahre dauert, aber wir kommen über kurz- bis mittelfristig in eine Gesellschaft, wo wir immer weniger Arbeit leisten können, aber trotzdem Wohlstand haben. Und das bringt uns alles relativ wenig, wenn wir unseren Planeten zerstört haben. Das heißt, jeder sollte eigentlich egoistischerweise darauf schauen, zu sagen, lass mal die Umweltauswirkungen ein bisschen runterbekommen. Wie man das nachher macht, das gibt ganz viele Ansatzpunkte und manche finde ich gut und manche finde ich nicht gut. Und viele halte ich auch für übergriffig. Aber am Ende des Tages sollten wir es eben dann doch schaffen, dass wir wegkommen von einem Kapitalismus des Geldes wegen oder der wirtschaftlichen Gewinne hin zum Kapitalismus der ökologischen beziehungsweise der umwelttechnischen Zugewinne. Weil ich bin bei einer Sache bin ich 100% sicher, das wird die Währung unserer Zeit werden. Da geht es weniger dann um Geld, sondern da wird es darum gehen, wer schafft es, den Planeten am besten zu retten.
Das ist fast schon ein Schlusswort. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, traue ich mich fast gar nicht, die Abschlussfrage zu stellen. Also schöner kann es ja nicht mehr werden.
Komm,
ja, komm, dann machen wir es. Ja. Ja, hauen wir auch noch raus. es wirkt total profan dagegen, aber okay. Was wünschst du dir für dein eigenes Unternehmen in der Zukunft, wenn du mal so in die Glaskugel schaust? Du hast ja auch schon gesagt, ne, möchtest du gerne noch den Deutschen Umweltpreis gewinnen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und dann noch die Anschlussfrage, wie wird sich die Digitalisierung beim Bau so entwickeln? Also Stichwort auch KI, was ihr alles macht, was glaubst du, wie es da so weitergeht?
Also was ich mir für Optocycle wünsche, ist ganz einfach und zwar, dass wir immer ein Team haben, was dazu fähig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass wir unseren eigenen Ideen und unseren eigenen Ansätzen immer treu bleiben, dass wir niemals dem großen Geld erliegen quasi und auch dieser Versuchen des großen Geldes erliegen, sondern dass wir quasi da unseren Idealen treu bleiben und das Ganze als Generationsprojekt sehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich das Unternehmen in 50 Jahren an meine Kinder übergeben kann, jedenfalls meine Anteile am Unternehmen. Das ist mein persönlicher Traum.
In 50 Jahren, das ist 29,
übergeben
dann ist er
kann.
Fast 80, meine Güte.
Dann erst abtreten.
So spät.
Ja, das Leben muss ja noch Spaß machen. Also, ich weiß nicht, wie alt war Wolfgang Grupp jetzt als Übergeber?
Ja gut, okay, das ist ja auch eine besondere Type. Ja.
Okay. Man kann ja in Altersteilzeit ein bisschen reduzieren.
Nein, sorry für die Unterbrechung.
Aber was ich denke, was ja, was hast du vollkommen recht, muss man sich überlegen. Was ich mir für die Digitalisierung der Baubranche denke, ist, dass die Baustellen deutlich transparenter werden. Also wir haben gerade aktuell meiner Meinung nach so ein Lack of Information, das uns auch so ein bisschen das Thema Planung und das Thema Ausführung etc. erschwert. Und ich hoffe, dass wir da deutlich, deutlich mehr Informationen bekommen werden. Und auch mit neuen Methoden. Also ich denke da viel an Drohnen, ich denke da viel an sowas zu Themen wie 3D-Druck etc. Ich glaube, Baustoffe, obwohl es auch keine Digitalisierung ist, aber Baustoffe werden ein riesen Thema der Zukunft sein. Also ich bin ein riesen Freund von Trickbrick. Ich weiß nicht, ob ihr die im Podcast schon da habt. Wenn ja, nicht große Empfehlung an der Stelle. Trickbrick aus Tübingen, Unternehmen, die machen Holzbausteine quasi so im Lego-Prinzip. Mega. Und ich glaube, genau sowas wird die Zukunft sein. Also eine Kombination aus innovativen Methoden, innovativen Baustoffen, gepaart mit Digitalisierung. Und wenn dann noch so eine Prise Robotik mit dazu kommt, dann glaube ich, steht die Bauwirtschaft vor einer Transformation, die immens sein wird. Genau.
Gut, wir werden das beobachten.
Wir werden das beobachten.
Und,
genau. Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp, ganz genau. Ja, also erstmal herzlichen Dank an dich, Max. Ich fand das super spannend und auch überhaupt, wie das alles so bei euch läuft, wie ihr tickt. Und das ist einfach ein super wichtiges Thema auch für unsere Zukunft. Und ich finde es super, dass da so viel Engagement ist.
Absolut. Also echt Respekt, muss ich sagen. Ich fand das toll, was du heute auch gesagt hast und was du auch übergeordnet gesagt hast und nicht nur, was dein Unternehmen angeht. Das ist wirklich, Chapeau, würde ich sagen. Auch von mir ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wer noch mehr über den Max und sein Unternehmen über OptoCycle erfahren möchte, der guckt in unsere Shownotes. Ja. Da sind ein paar sicher interessante Links drin und ihr könnt das Thema da gerne vertiefen.
Und wenn ihr noch Tipps für uns habt, mit wem wir mal sprechen sollten, schreibt uns an podcast@vdi.de.
Genau, wir antworten ganz bestimmt. Alles klar. Lieber Max, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und,
danke für eure Zeit, danke für euer Interesse.
Ja, sehr, sehr gerne. Und für euch sage ich, oder zu euch sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Technik aufs Ohr.